vielleicht ein bisschen flapsig dargestellt, die biblische Geschichte, aber ich finde die Zeit unglaublich gut, dass die Jünger auch nur Menschen waren und dabei erstaunliche Erfahrungen gemacht haben. Und die Jünger, die haben es erlebt, ja, 5 Brote, 2 Fische, so berichtet uns die Bibel, und 10.000 Leute werden satt davon. Ich meine, das war harte Arbeit für die Jungs, ja. Wenn man sich das überlegt, auch als das Brot dann mehr wurde, trotzdem die 10.000 Leute zu versorgen, bis die alle abgefüllt waren. Das war echt harte Arbeit, aber es war ein Riesending. Es war ein Riesending für die Jünger. Ja, ein richtig geistlicher Höhenflug, ja. Die sind echt abgegangen. Und vielleicht kennst du das so aus deinem Leben. Du hast eine super geistliche Erfahrung gemacht mit Gott. Du hast irgendwie Erfolg gehabt. Irgendwas ist gut gelaufen in deinem Leben. Und du weißt, es war Jesus, der eingegriffen hat. Und du schwebst so auf Wolke 7. Ja, das gibt es manchmal in unserem Leben. Und ja, du könntest einfach ausflippen. Gnade dem, der dir gerade in dem Moment über den Weg läuft. Ja. Bist einfach überwältigt. Und jetzt gucken wir mal, wie geht's weiter? Wie geht Jesus mit seinen Jüngern um? Das ist so die interessante Frage. Was tut er jetzt nach diesem geistlichen Höhenflug? Was tut er nach dieser Erfahrung, nach diesem Wunder? Was ist der nächste Schritt im Erziehungsprozess der Jünger? Das ist das, worauf ich heute meinen Fokus legen will. Und vielleicht erleben wir das ja mal als Gemeinde so demnächst. Ja, ich bin immer noch ganz hoffnungsvoll, dass wir auch so ein Riesending erleben mit Gott. Und da müssen wir ja dann vorbereitet sein, ja, wie es dann weitergeht mit Jesus. Ja, lesen wir mal Vers 22, das Ganze steht in Matthäus Kapitel 14. Und Vers 22 heißt es dann: Und alsbald nötigte er seine Jünger, also nach diesem Mega-Ding da, nötigt er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Matthäus 14, Vers 22. Und da fällt mir so als erstes auf in dem Text: Jesus schickt seine Jünger erstmal weg. Er schickt sie weg von diesem Ort des Wunders. Er sagt: Leute, ich will das hier alleine fertig machen. Ich mache hier den Sack zu. Ist ja irgendwie komisch, oder? Jetzt haben die Jünger ja die geniale Erfahrung gemacht und jetzt können wir die Frucht einholen und so. Und Jesus nimmt sie einfach raus aus der Menge. Schickt sie weg. Ich habe mich gefragt, was soll das? Warum schickt er die weg? Warum macht er alleine fertig? Warum braucht er jetzt die Hilfe seiner Jünger nicht? Und so eine Erklärung, die mir gekommen ist, ist, dass wir Menschen in solchen Phasen sehr anfällig sind für, ja, dass so ein Erfolg ganz eigenartige Blüten treibt. Mancher Reichgottesmann und manche Gemeinde hat es schon enorm verspult nach sowas. Und Jesus schickt sie weg und er entzieht ihnen die Grundlage für Ruhm. Das ist sicher einer der Aspekte, der mir aufgefallen ist. Jesus schickt sie weg, damit sie sich jetzt nicht baden und sonnen, ja, in diesem Erfolg, in diesem Geistlichen, sondern er geht den nächsten Schritt mit ihnen, damit er mit ihnen da ankommt, wo er ankommen will, das sehen wir nachher. Und das nächste ist, er kümmert sich um die Leute, fällt mir auch enorm auf. Die Jünger sind jetzt abgemeldet. Er kümmert sich um die Leute. Es gibt einfach einen Zeitpunkt, ja, wir haben unsere Grenzen. Es gibt einen Zeitpunkt, da müssen wir die Menschen mit Jesus alleine lassen. Da können wir nichts mehr tun. Ja, er kümmert sich um die Leute. Und was mir auffällt, ist an der Stelle, er muss sie nötigen. Die wollen nicht weg. Das kann ich gut verstehen. Also, ne, wenn du sowas durchgemacht hast, sowas mitgemacht hast, wolltest erst nicht, hast gezweifelt, plötzlich das Riesending erlebt, ja. Ja, da willst du doch dabei sein. Das willst du doch genießen. Und da hast du doch bestimmt, also ich natürlich als Leiter, ja, ich habe dann wieder Ideen, was man mit diesen 10.000 Leuten machen kann. Da machen wir gleich eine Kampagne draus. Ganz Israel erreichen wir. Da drucken wir jetzt schnell Flyer und raus geht's, Brotkönig, und irgendwas fällt mir da immer ein, ja. Und Jesus sagt: Ey Leute, bevor ihr auf dumme Ideen kommt, Edetlef, ab ins Boot. Ja. Er muss sie nötigen, die wollen nicht. Jetzt geht's auch gerade so schön. Und ich habe das mal zusammengefasst in einem Satz. So, der Zeitpunkt des Wunders. Der Zeitpunkt des Wunders. Und der Moment der der Erweckung. Ja, der Zeitpunkt des Wunders und der Moment der Erweckung ist nicht unsere Heimat. Ist nicht das Zentrum unseres Glaubens. Ist nicht der Ort, wo wir Hütten bauen. Versteht ihr? Also halten wir einfach mal fest, Jesus schickt sie weg und wie wir wissen, er schickt sie mitten in den Sturm. Vers 23. Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er allein daselbst. Er schickt sie nicht bloß weg. Er schickt sie alleine weg. Er geht nicht mit. Kennst du so Zeiten in deinem Leben? Da ist was richtig gut gelaufen. Jesus war mittendrin und du hast gesagt, boah, jetzt kann mich nichts mehr trennen von Jesus. Voll des Heiligen Geistes. Ich fließ über, es quillt aus allen Löchern. Und plötzlich, es ist gar nicht lange her, hast du das Gefühl, wo ist Gott? Weg. Jesus schickt seine Jünger weg und er entzieht sich ihnen. Gibt es so Zeiten, wo Jesus sich uns entzieht, wo er uns alleine wegschickt. Hat zwei Gründe. Grund eins ist, er braucht seine Ruhe. Ich meine, er ist Gott im Himmel. Er braucht seine Ruhe jetzt. Aber als Mensch hat er seine Ruhe gebraucht. Er selbst musste sich zurückziehen. Er brauchte Zeiten mit Gott. Gerade an uns Leiter, die jetzt hier drin sitzen. Benny auch zum Beispiel war ja jetzt als Rangerleiter hier, hat uns erzählt vom Rangercamp. Die Leiter brauchen ihre Zeit, sie müssen sich ihre Zeit nehmen, wo sie sich zurückziehen, sich entziehen von den Leuten, die ihnen anvertraut sind und Zeit mit ihrem Vater im Himmel haben. Und wenn die da draußen auf dem Schiff im Sturm sind, es muss sein. Es muss nach so einem Ding wieder eine Neuorientierung passieren. Jesus muss eingenordet sein, er will wissen, was der Vater als nächstes tut. Er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Versteht ihr diese ganz enge Liebes- und Vertrauensbeziehung zu seinem Vater im Himmel? Muss bleiben. Schickt er seine Jünger weg? Er entzieht sich ihn. Er braucht seine Ruhe. Aber der zweite Punkt, denke ich, Jesus hat da richtig was vor mit denen. Er schickt sie mal alleine weg. Sie sind jetzt nach dieser Erfahrung mit ihm eigenverantwortlich. Sie müssen mal gucken, was machen wir jetzt mit dem, was wir da erlebt haben. Wie gestalten wir unser Leben in dem, was jetzt auf sie zukommt? Jesus lässt sie alleine wursteln, sage ich mal so, ganz platt. Ja, er schickt sie weg, er schickt sie alleine weg. Und dann lesen wir im Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen. Der Wind war ihnen entgegen. Das Ganze ging bis zur vierten Nachtwache. Jesus schickt seine Jünger weg von sich, entzieht sich, zieht sie seiner Gemeinschaft, er schickt sie alleine weg und er schickt sie sogar in eine lebensbedrohliche Lage. Er schickt sie mitten hinein in die Krise. Ja? Und das nicht kurz. Das heißt, für die Nachtwache ist es 4 Uhr nachts. Wir nehmen an, das war irgendwann abends, weil es war ja Abendessen da und so. Die waren schon einige Stunden da auf dem Meer. Und haben einige Stunden gekämpft. Der Wind war ihnen entgegen, das Schiff litt Not. Also es war eine ganz lebensbedrohliche Situation für sie. Und ich will das mal so anmerken. Mir fällt das auf. Es ist jetzt nicht irgendwie der Feind, der sagt, boah, jetzt haben die Jünger ja eine tolle Erfahrung gemacht und jetzt muss ich denen mal richtig einschenken. Das ist nicht der Feind. Jesus schickt sie da rein. Und ich bin der Überzeugung, dass das ist natürlich die Bedingung. Wenn du in deinem Leben immer hinter Jesus her, ganz nah, wie wir gesungen haben, bist. Immer hinter Jesus her, ganz nah. Wenn das stimmt, wenn du das für dein Leben sagen kannst, dann gelten auch die Verheißungen, dass Jesus gesagt hat, niemand reißt euch aus meiner Hand. Niemand wird über seine Kraft versucht. Korintherbrief. Alles geht an meinem Thron vorbei. Immer hinter Jesus her, ganz nah. Dann darfst du keine Panik haben. Dann kann der Feind nicht einfach reinlatschen in dein Leben. Das kann dann sehr wohl von Gott sein. Und hier sehen wir, es ist Jesus. Jesus schickt sie rein in diese Situation. Und der Kampf, der sich abspielt, ist jetzt der Kampf um ihre Herzen. Der Kampf um ihren Glauben. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Jesus kommt, wie so oft um 11:55, Benny, ja, oh Mann, 3 Wochen vor dem Camp, oh, scheint ein Riesenreinfall zu werden. Alle Pläne, alle Hoffnungen scheint nichts gewesen zu sein. Und 11:55 tut sich eine Tür nach der anderen auf. So irgendwie manchmal, vielleicht nicht immer, aber manchmal so typisch für Gott. 5:12. Ja, er lässt uns manchmal kochen, sitzen, schwitzen. Ja. Wie kommt Jesus? Wie kommt er zu den Jüngern? Kommt er sanft, tröstend, sitzt plötzlich auf dem Sitz neben ihnen, nimmt sie in den Arm und sagt, Jungs, hart gekämpft, alles klar. Streichel, streichel. Wie kommt denn Jesus? Wie tritt er denn rein in ihre chaotische Paniksituation? Ich sag mal, er kommt doch auf eine arg erschreckende Art und Weise, oder? Er kommt auf eine erschreckende Art und Weise. Ich meine, nicht, dass Jesus erschreckend wäre. Das will ich jetzt nicht damit sagen. Jesus ist nicht erschreckend. Jesus ist aber der, der unsere Erfahrungen so oft sprengt. Jesus ist der, der unser Vorstellungsvermögen überschreitet. Jesus ist einfach der, der immer und immer wieder anders kommt, als wir ihn bisher kennen und erleben gelernt haben. Das ist manchmal stressig, so ein Christ sein, oder? Manchmal kommt die Lösung von Gott in unser Leben erstmal als was ganz Erschreckendes, was wir uns gar nicht vorstellen können. Vielleicht kennt es so mancher ja von euch. Ich kenne das aus meinem Leben. Da kommt eine Hiobsbotschaft rein und du denkst, jetzt wird's ja noch schlimmer. Und nach einiger Zeit stellt sich raus, nee, das war genau die Lösung. Das war die Veränderung. Das war das Eingreifen Gottes. Aber in dem Moment habe ich gedacht, um Himmels Willen, noch einen drauf. Ja? Jetzt kommt auch noch ein Gespenst. Ich meine, der Sturm ist ja schon schlimm genug. Und die Wellen und dass wir hier schier untergehen. Aber jetzt latscht auch noch ein Gespenst übers Wasser. Ja? Manchmal bricht in unserem Leben alles zusammen und alles scheint ausweglos zu sein. Irgendwie geht's nimmer weiter. Und dir geht beim Kämpfen die Kraft aus. Und dann kommt Jesus. Auf eine erschreckende Art. Und du sagst bloß, nein! Hirngespinst. Nee, so nicht, nur das nicht. Finde ich gut. War ja nicht ganz bibeltreu, ja? Aber er, no. Ja? Ich fand's klasse, es drückt's aus. So fühlen wir uns oft. Unmöglich, so nicht. Jesus kann erschrecken. Jesus kann manchmal erschrecken. Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach, hey, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus kann erschrecken. Die Lösung kommt manchmal erschreckend. Aber Jesus selber ist nicht erschreckend. Wenn Jesus auch auf eine erschreckende Art kommt, ist es doch der, bei dem wir keine Angst haben brauchen. Keine Angst. Er kommt zum Trost. Mitten in unsere schwierige Situation rein, auch wenn er auf unvernünftigen Wegen kommt. Auf Wege, die unsere Vernunft, unser Verstand, unsere Erfahrung nicht ergreift. Auch wenn Jesus so ganz komisch, ganz erschreckend kommt. Er kommt mitten in unsere schwierige Situation rein zum Trost und zur Hilfe. Jesus aber sprach und redete alsbald mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? Dann heiß mich zu dir aufs Wasser kommen. Ja, da kann ja jeder kommen und sagen, es ist Jesus. Ne? Kann ja jeder kommen. Woher weiß ich, dass genau das die Lösung ist? Nur weil es erschreckend ist? Einfach so auf dem Wasser daher spazieren, mitten in der Nacht und behaupten, ich bin Jesus. Ich meine, ja, Spaß beiseite. Woher weiß ich, dass das, was da so in mein Leben kommt und erst so herausfordernd aussieht, woher weiß ich denn, dass es Jesus ist? Ich brauche doch irgendwo einen Anhaltspunkt, oder? Ich meine, wenn da schon einer auf dem Wasser läuft, das ist nun wirklich nicht normal, dann sollte ich doch wissen, ist er es? Und der Petrus, finde ich, der Petrus ist der Hammer, oder? Ich finde den Petrus den Hammer. Wisst ihr, der lässt nämlich nichts anbrennen. Der sagt, wenn du es bist, kann ja jeder behaupten. Aber Jesus, hab den Eindruck, du bist es. Ihr müsst euch das ja vorstellen, es war ja jetzt nett, die saßen ja da in dem Boot. Ja? Und es war ein Megasturm. Und es war mega laut. Und Riesenwellen. Ihr müsst euch das ja mal richtig vorstellen. Als Jesus da auf dem Wasser daher gelatscht kam, da war er mal zu sehen und mal nicht zu sehen. Und mal zu sehen und mal nicht zu sehen. Ich meine, der schwebt ja nicht über dem Wasser, der läuft ja auf dem Wasser. Also die Welle runter, die Welle hoch. Und dann war die Gischt, die da spritzte, die haben das ja so genau, war ja Nacht. Ne, jetzt mal ganz locker, das war, er war jetzt so unbedingt nicht gleich zu erkennen. Klatsch, nass wahrscheinlich, ja, Haare klebten ihm auf dem Kopf. Der war jetzt nicht so, war ja nicht wie im Film, oder du warst ja nicht hier, der saß ja nicht da und so. Es war ja richtig Stress da. Ja, und dann sagt der Petrus, du, wenn du es bist, ja, ja, was dann, wenn du es bist? Was kommt jetzt? Wir dürfen schon mal nachfragen, hey Jesus, wenn du es bist, dann, ja, was dann? Was dann? Dann reicht ein Befehl von dir? Und ich kann das auch. Sag mal ganz ehrlich, wärt ihr auf die Idee gekommen? Mal so ganz ehrlich. Ihr sitzt da im Boot, kämpft seit Stunden um euer Leben. Und dann latscht Jesus übers Wasser. Richtig obskur. Wärt ihr auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, wenn du das wirklich bist, Jesus, ist ja super, ist ja klasse. Wir brauchen dich hier mega dringend. Mega, mega dringend. Höchste Eisenbahn, 5:12. Wärst du auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist ja mal cool. Du, auf dem Wasser daher, das ist ja richtig klasse. Also wenn du es wirklich bist, dann kann ich ja auf dem Wasser gehen. Hättest du dann noch Zeit für Experimente? Wisst ihr, wie wir reagiert hätten? Also ich warte eure Antwort nicht ab. Ich glaube, dass ich da von mir ausgehen kann und 90% der Anwesenden treffe. Wisst ihr, was ich gesagt hätte? Ich hätte gesagt, ey Jesus, wenn du es wirklich bist, dann sorg hier mal für Ruhe. Still den Sturm. Rette mich, reiß uns hier raus, beam mich weg. Trag uns ans Ufer. Oder? Ja, mal so ganz ehrlich. Ja, ihr müsst, es funktioniert nur, wenn man sich vorstellt, dass man seit 5 Stunden da drin hockt, ja, ums Leben kämpft und kurz vorm Versaufen ist. Nur dann funktioniert es. Nur dann könnt ihr die Antwort real überlegen. Und ich glaube nicht, dass bei den meisten von uns, und das ist jetzt keine böswillige Unterstellung, ich glaube nicht, dass die meisten von uns gesagt hätten, hey, Zeit für Experimente, wir machen Glaubenserfahrungen. Lass mich das surfen, ja. Ohne Surfbrett, ja. Nee, Leute, wir hätten gesagt, weißt du was, Jesus, rette uns. Hol uns hier raus. Du bist doch unser Retter. Aber der Petrus ist der Hammer, Leute, der Petrus ist der Hammer. Der reagiert völlig anders. Leute, werdet zu Petrus. Was sagt er? Der sagt, wenn du es bist, dann kann ich auch auf dem Wasser gehen. Um Himmels Willen. Wisst ihr, was der sagt? Dann sagt er, ich kann in dieser Situation, in dieser beschissenen Situation, kann ich jetzt überwältigende Erfahrungen mit dir machen. Der redet gar nicht über die Wellen, der redet gar nicht über den Sturm. Der sagt gar nicht, Jesus, unser Boot ist schon halb voller Wasser. Wir sind schon Oberkante, Unterlippe. Hilfe! Lalala. Nein, er sagt, hey, cool. Wenn du es bist, weißt du was? Der beste Beweis ist, dass diese ganze beschissene Situation, in der ich hier drin stecke, dann gar nichts ist. Dann kann ich auf dem Wasser laufen. Dann bist du es wirklich. Wenn ich in dieser Situation auf dem Wasser laufen kann, das kann nämlich keiner. Das kannst nur du. Jesus, sagt er doch, Jesus, befähige mich, in dieser Situation zu bestehen. Das ist Petrus. Und deswegen gefällt er mir so. Spürst du den Unterschied? Und das ist ganz wichtig heute Morgen, wenn du bis jetzt nicht viel mitgekriegt hast, aber jetzt wird es wichtig. Spürst du den Unterschied? Spürst du den Unterschied zwischen Herr, rette mich, ich bin schlecht. Oder, hey, Jesus, mit dir kann ich das. Ich habe zwar die Hosen gestrichen voll, aber mit dir kann ich das. Wenn du es bist, wenn du der Sohn Gottes bist, was die Bibel behauptet, wenn du das bist, was die verrückten Christen alle sagen, wenn du so drauf bist, dann kann ich mit dir durch diese Situation gehen. Dann kann ich in dieser Situation mit dir bestehen. Dann kann ich auch auf dem Wasser gehen. Jesus, nicht nur die Reißleine auf meinem Sturz gegen die Erde beim Springen aus dem Flugzeug. Jesus, nicht nur die Reißleine, die den Fallschirm öffnet, sondern Jesus, der mich befähigt, schöne Figuren in der Luft zu machen. Mit dir, Jesus, mache ich das Unmögliche. Egal, wie es um mich herum aussieht. Wird schon werden. Wenn du auf dem Wasser hier rauskommen kannst, dann kriegen wir es auch noch irgendwie hin. Spürst du den Unterschied? Da sprach er, komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser, kam auf Jesus zu. Wichtig. Petrus lässt sich hier nicht auf ein Himmelfahrtskommando ein. Es ist nicht so, dass Jesus denkt, hey, ich habe eine tolle Idee. Eine richtig geile, charismatische Glaubensidee. Und springt übers Wasser, über Bord meine ich, ins Wasser. Und nachdem er versoffen ist, sagt er, ich habe gedacht, Jesus, wenn du das kannst, kann ich das auch. Ist der kleine, aber feine Unterschied. Petrus sagt, Jesus, wenn du es bist, dann kann ich es auch. Und dann wartet er auf den Befehl Jesu. Und als Jesus sagt, komm, als dieser Befehl kommt, dann allerdings, dann zögert er keine Sekunde mehr. Also zumindest drückt es die Bibel für mich so aus. Als bald, zack, sofort, raus, rüber. Ja, da trödel er nicht. Mach's, steig aus dem Boot. Wenn Jesus redet, trödel nicht, steig aus dem Boot. Und was macht er dann? Was macht Petrus? Die geniale Erfahrung, ja? Gott ist tatsächlich nichts unmöglich, nichts. Es gibt keine Grenze für Gott. Und für mich, in ihm auch nicht, wenn er mich befähigt. Klasse, oder? Also ich finde es super. Ich wünsche mir das so für mich. Für mich wünsche ich mir das und für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns. Ich wünsche mir mehr so eine Petrus-Gesinnung. Ja, so Gottes Erfahrung machen wollen in der Herausforderung. Gott drum bitten, seinen Befehl abwarten und dann go. Go, 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 genau. So. Als er aber den starken Wind sah, also Petrus sitzt da draußen, ihr könnt euch das vorstellen, eiert da übers Wasser. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte alsbald die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? So, ist euch bestimmt aufgefallen, ja, es gibt schon Situationen in unserem Leben, da hilft nur noch eins, Herr, rette mich! Ja, also nicht, dass ich jetzt vorhin falsch verstanden wurde. Es gibt schon Situationen in meinem Leben, da hilft nur noch der Schrei, jetzt zieh du mich da raus. Ja, aber es braucht diese Weisheit der Unterscheidung. Wo ist dran, dass ich in der Herausforderung mit Jesus in der Situation bestehen kann? Und wo ist dran, wo kann ich nichts mehr tun? Ich kann nur sagen, Jesus, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, und lass mich dazu was sagen. Was ist hier mit dem Petrus? Ist das jetzt hier eine Flasche? Versager? Weichei? Das hat er doch schon, ne? Gleich auf dem Wasser. Was macht der? Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, der Weg überhaupt auf das Wasser zu laufen, ist schon irre, oder? Der Petrus hat doch schon so viele Hürden genommen. Jetzt steht er da auf dem Wasser und macht die Erfahrung, das Wasser trägt. Der müsste doch jetzt abgehen wie eine Rakete, oder? Bis zum Ufer laufen. Sagen, ja, wow! Versager, oder? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Wisst ihr, wo ich finde, die eigentlichen Versager sind? 11 Stück. Im Boot. Ich finde, dass die eigentlichen Versager im Boot sind. Seid mir nicht böse. Aber wisst ihr, die haben zwar nicht öffentlich versagt, da war ja nichts. Die haben auch keinen Rüffel gekriegt von Jesus. Sind ja schön im Boot geblieben. Aber sie haben auch nicht die Erfahrung gemacht, dass man mit Jesus auf dem Wasser laufen kann. Und sie haben auch nicht die Erfahrung gemacht, dass man dabei untergehen kann. Sie haben auch nicht erkannt, warum man dabei untergehen kann. Denn sie, die elf, haben kein persönliches Coaching von Jesus bekommen. Denn Jesus redet mit Petrus, aber noch draußen, nicht im Boot. Er blamiert Petrus nicht vor allen. Er redet persönlich zu ihm. Und er sagt, du Petrus, lass uns das kurz analysieren. Du warst richtig gut unterwegs, richtig klasse gemacht. Aber du hast angefangen zu zweifeln. Und der Zweifel war die Ursache für dein Untergehen. Inkonsequenz ist unser Untergang, hat der Markus gesagt. Versteht ihr das? Der hat eine ganz persönliche Coaching-Minute mit Jesus gehabt. Und glaubt mir, der Petrus hat in der ganzen Story eine Menge gelernt. Ich bin sogar überzeugt, dass dieses Erlebnis ihn sein Leben lang begleitet hat. Und er dort eine Erfahrung gemacht hat, die ihn enorm getragen hat. Durch viele, viele andere Situationen. Woran ist es denn eigentlich gescheitert? Klar, Zweifel und sein Unglauben, aber wie kam der Zweifel zustande bei Petrus? Ich habe es vorgelesen, vielleicht hat jemand die Bibel ein bisschen mitgelesen. Er sah auf den Wind. Er sah auf den Wind. Der Blick auf den Wind. Und wisst ihr, das war gar nicht der Blick auf die Wellen. Die neuen Übersetzungen übersetzen mit Wellen. Da steht aber Wind. Er guckt auf den Wind. Wie kann man auf den Wind gucken? Er guckt auf den Wind. Das steht extra da. Bestimmt, ganz sicher steht das extra da. Warum? Er guckt nicht auf die Wellen. Er guckt auf die Macht hinter den Wellen. Er guckt auf die Macht, die diese Wellen auftürmt. Diese Macht, der er hoffnungslos entgegensteht, nämlich dieser irre Wind. Meine Cousine ist gerade in Amerika, meine Nichte ist gerade in Amerika zu einem Austauschjahr und jetzt eine E-Mail geschrieben an den Joshua, dass sie die Tage nachts um 10 in den Keller mussten, ja, weil eine Hurricane-Warnung kam. Und es war dann letztlich nur ein Gewitter und ein heftiger Sturm und Gott sei Dank kein Hurricane. Aber sie mussten da stundenlang im Keller hocken. Du kannst nichts machen. Da bläst sie oben dein Haus weg und no chance. Ja, es war der Blick auf die Macht. Und dann sehen wir, als Jesus dann mit ihnen ins Boot steigt, heißt es einfach, der Wind legte sich. Jesus hat die Kontrolle auch über den Wind, über diese unglaubliche Macht. Und wie oft gucken wir auf die Macht? Wie oft stehen wir da und denken, ich habe doch nichts dagegen einzuwenden. Ich habe irgendwo mal meine Hand gehoben, irgendwo in einem Elternsprechtag, irgendwo in der Klasse, und habe ich gesagt, naja gut, vielleicht sollten wir mal darauf achten, dass die Werte ja, in unserer Schule beachtet bleiben, und haben konkret irgendwas angesprochen. Und alle hacken auf dir ein. Und du denkst, ja, wer bin ich, was habe ich? Ich bin machtlos. Du spürst die Macht dahinter, die wie so eine Dampfwalze auf dich zukommt. Aber als Jesus ins Boot steigt, ist der Wind ruhig. Versteht ihr? Wenn wir mitten im Sturm nur im Glauben auf Jesus auf dem Wasser laufen, wenn wir das wagen, in diesen irren Umständen unseres Lebens, in dieser Situation mit Jesus das Unmögliche zu tun, dann gilt eine Grundregel, Leute. Wir sind nicht diejenigen, die es in sich tragen, auf dem Wasser zu gehen, ja? Die Situation hat nach wie vor das Zeug, dass wir untergehen. Es gilt eine wesentliche Grundlage. Schau 100% auf die Kraft, die Macht und die Möglichkeiten Jesu. Das ist die Grundregel. Schau 100% auf die Kraft, die Macht und die Möglichkeiten Jesu. Schau nicht auf die Macht des Feindes oder auf irgendwelche anderen Mächte. Lass dich nicht beeindrucken davon. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Also das habe ich eigentlich davon hingehört, ja. Da kamen die, in dem Schiff waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und jetzt, spürt ihr, jetzt hat Jesus sie da, wo er sie haben wollte. Jetzt ist er fertig mit seiner Lektion. Nämlich, sie sind angekommen in der echten, tiefen, ehrlichen Anbetung. Das ist keine Show mehr. Das ist kein Geklimper mehr. Also, ihr wart super heute Morgen und ich freue mich auf nachher. Das nicht falsch verstehen jetzt. Ja, ich will das nur karikieren, um deutlich zu machen, hier ist kein Programm mehr. Hier ist die Erkenntnis des einen wahren, lebendigen Gottes, dem wirklich alle Macht im Himmel und auf dieser Erde gegeben sind und dem alle Macht untertan ist und vor dem ich mich nur beugen kann. Und da wollte Jesus sie haben. Es spielt keine Rolle mehr, was wir an Wundern tun. Es spielt keine Rolle mehr, wie die Leute uns finden. Und welche, was weiß ich, was wir erreichen. 10.000 Leute satt geworden, 5.000 bekehrt. Was weiß denn ich? Es spielt keine Rolle mehr. Sie sind einfach nur bei Jesus angekommen. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Geist jetzt in die Anbetung gehen. Dass wir das mitnehmen. Dass wir Jesus als den sehen, der er ist. Und dass alles andere seine Bedeutung verliert in unserem Leben. Außer dieser eine Gott. Und dann nehmt diese eine Frage aber mit. Lasst euch von Gott ansprechen mit der Frage: Willst du ein Wasserläufer sein? Willst du ein Wasserläufer sein? Oder willst du im Boot sitzen? Willst du ein Wasserläufer sein? In diesem Sinne, wie Petrus es war. In der Situation mit Gott das Unmögliche tun.